Echt-Satire.
Guten Tag und herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind für das unbedingte Interview dieser Woche. Der Wahlkampf ist ja bisher sehr oberflächlich gelaufen. Wir wollen heute in die Tiefe gehen, über Grundsätzliches sprechen, nämlich über die repräsentative Demokratie. Dieses Modell scheint keine Antworten auf die Probleme unserer modernen Gesellschaft zu finden. Die Grundvoraussetzung für die repräsentative Demokratie ist das Vertrauen des Wählers in seinen Repräsentanten, dass der, nachdem er gewählt wurde, das tut, was er vorher angekündigt hat. Und dass er halbwegs dieser Aufgabe gewachsen ist. Aber diese Grundlage ist zerstört.
Also fangen Sie jetzt nicht gleich so an. Ihre Fragen lassen auf mangelnde Verfassungstreue schließen. Sind Sie ein getarnter Querdenker? Wissen Sie, in welche ideologische Nähe Sie sich begeben? Die Nazis wollen die Demokratie auch am liebsten abschaffen und ihren Führer zurückhaben.
Nein, ich stelle doch nur kritische Fragen. Fragen, die sich auch die Bürger stellen, die in einer Demokratie leben wollen. Dass Sie sich in der Krise befinden, dass Ihnen Legitimation fehlt, darüber sind wir uns doch einig. Die Wahlbeteiligung ist im Keller, weltweit. Mancherorts liegt sie unter 20%. Immer mehr halten die Politiker, die angeblichen Vertreter des Volkes, für unfähig und korrupt. Das betrifft nicht nur Ihre Partei, sondern alle, die von der Politik leben. Schauen Sie sich die Hochwasserkatastrophe an. Die Technologie funktioniert, aber die Politik versagte auf ganzer Linie. Oder während in Afghanistan die Taliban einrücken und sich dramatische Szenen am Flughafen abspielen, macht Außenminister Maas Wahlkampf in Denzlingen. Noch nie gab es in Deutschland so viel Korruption wie nach den 16 Jahren Merkel-Regierung.
Ja, ich gebe es zu, wir haben ein Imageproblem. Wir müssen dazu lernen. Aber deshalb müssen Sie uns doch nicht gleich alle verdammen. Ich sage immer, alle sind korrupt und ich bin das kleinere Übel. Und Sie kennen mich ja schon.
Ja, das ist ja das Problem. Die Bürger sind unzufrieden, teilweise wütend, unabhängig ihres ideologischen Standpunkts und ihrer unterschiedlichen Interessen. Die Gesellschaft sieht die repräsentative Demokratie heute als eine Kaste der Berufspolitiker, eine negative Auslese von unfähigen, skrupellosen und ungebildeten Personen.
Schon wieder so ein negativer Begriff. Kaste. Uns hat es immer gegeben, ja, schon früher in der Monarchie oder noch früher im alten Griechenland, der Wiege unserer Demokratie, da waren es die Sophisten.
Sophisten waren ursprünglich Gelehrte, die dank ihrer Redekunst ein privilegiertes Leben führten. Sokrates beschimpfte sie als Schwätzer, Haarspalter und Wortverdreher. Und an den Königshäusern tummelten sich die Schranzen, wie sie das gemeine Volk nannte.
Sehen Sie, auch die Imageprobleme gab's schon immer, auch ohne die sozialen Medien. Die Leute sind oft sehr undankbar.
Wir wollen über die Volksvertretung reden. Das Wort Parlament kommt aus dem Altfranzösischen, Parlement, parler, sprechen. Es taucht im 12. Jahrhundert auf, für die Reichsversammlungen der fränkischen Könige und für die Verhandlungen des englischen Königs mit den Ständen. Handwerker, Gildenmitglieder, Händler und Ritter wollten bei der Steuererhebung mitsprechen. Auf der iberischen Halbinsel verteidigte die städtische Bourgeoisie ihre Rechte gegenüber der Monarchie in den Cortes. Und in deutschen Landen tagten die Reichstage. Hier zu uns kam die repräsentative Demokratie erst spät. Und ihr Gegenstück, eine direkte Demokratie, hat es hier nie gegeben, abgesehen von der Münchner Räterepublik.
Ach, dieser kommunistische Quatsch hat ja nur 4 Wochen gehalten. Dann schickte die sozialdemokratische Regierung die Freikorps nach Bayern und stellte die Ordnung wieder her. Wir verdanken also der SPD die repräsentative Demokratie und das Parlament. Was für ein Witz, dass ein halbes Jahrhundert später ein Sozi von mehr Demokratie wagen faselte. Erinnern Sie sich an den alten Willy Brandt?
Klar erinnere ich mich. Er brachte die Berufsverbote.
Es gibt zu mir, der repräsentativen Demokratie, keine Alternative. Oder ziehen Sie die totalitäre Alleinherrschaft eines Politbüros vor?
Die Frage ist, wer hat die Macht? Laut Grundgesetz ist der Souverän das Volk. Aber in der repräsentativen Demokratie darf das Volk alle paar Jahre nicht mal den Präsidenten wählen, sondern nur die zugelassenen Parteien. Und die bestücken ihre Wahllisten mit altgedienten Funktionären. In einer direkten Demokratie hingegen macht das Volk, etwa durch Volksabstimmungen, klare Ansagen. In einer direkten Demokratie können die Wähler einen Abgeordneten absetzen und ihn für seine Verfehlungen haftbar machen. In einer repräsentativen Demokratie ist der Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet. Und die einzige Gefahr, die er läuft, ist, dass er nicht wiedergewählt wird. Er wird sich also als braver Parteisoldat bewähren wollen und sich dem Fraktionszwang unterwerfen. Dafür hat er schon nach 2 Legislaturperioden ausgesorgt und bekommt eine staatliche Pension auf Lebenszeit.
Ja, und das ist richtig so. Politiker sollen gut bezahlt werden, um ihre Unabhängigkeit zu garantieren.
Aber müssen Sie dafür Privilegien abgreifen? Ich kannte mal in Argentinien einen trotzkistischen Abgeordneten, der am Ende seiner Amtszeit diese Privilegienpension empört zurückgewiesen hat. Schon kurze Zeit später mussten auch die anderen Parteien damit aufhören.
Das ist ärgerlich. Aber zum Glück kommen in Deutschland nicht mal die Linken auf solche abwegigen Gedanken, dann wäre unser Geschäftsmodell in Gefahr. Hier setzen sich die grünen Ministerpräsidenten, wie es sich gehört, in den Daimler. Alle werden großzügig alimentiert.
Stimmt, nicht einmal die Nichtwähler und Ungültigwähler ändern etwas am Gesamtvolumen der Ausschüttung. Ihre Stimmen werden bei der Erstattung der Wahlkampfkosten nicht berücksichtigt. Laut Wikipedia erhalten die Parteien mit mehr als 0,5% der abgegebenen Zweitstimmen jedes Jahr 0,86 € pro Stimme. Dazu kommt die staatliche Finanzierung der parteinahen Stiftungen mit 3-stelligen Millionenbeträgen.
Ja, das steht so im Grundgesetz. Artikel 21. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.
Da steht aber nichts davon, dass der Staat die Parteien alimentieren muss. Früher haben die sich über Mitgliedsbeiträge finanziert. Heute machen diese nur einen Bruchteil ihrer Einnahmen aus. Heute geht man in die Politik, um dort Geld zu verdienen und nicht, um dort Politik mit eigenem Geld zu machen. Das führt dazu, dass die Parteibasis nichts mehr zu melden hat.
Sie tun ja so, als wären wir Schmarotzer. Dabei arbeiten wir jeden Tag hart. Wollen Sie, dass wir umsonst arbeiten?
Nein, aber der Lohn eines Facharbeiters wäre angemessen, samt dessen Gesundheits- und Rentenversicherung.
Aber das würde der Korruption die Türe öffnen. Wir machen Gesetze, die erheblich in die Rechte der Industrie eingreifen. Dafür brauchen wir Unabhängigkeit.
Ihre Gesetze greifen eben nicht in die Rechte der Industrie ein und schon gar nicht erheblich. Die meisten Gesetze werden noch gar nicht mehr von Ihnen geschrieben, sondern von den Lobbyisten und deren Anwaltskanzleien. Und das, obwohl das deutsche Parlament voller Rechtsanwälte und Beamte ist. Nicht von Arbeitern oder Leuten, die schon mal Hartz IV kennengelernt haben. Und von ihren Nebeneinkünften will ich gar nicht erst reden.
Ach, jetzt hören Sie doch mal auf mit dieser Neiddebatte und mit der Behauptung, dass eine direkte Demokratie besser wäre. Die bringt uns Populismus und Demagogie. Dann stimmt der Volkszorn für die Todesstrafe und Ausländer raus.
Erstens bräuchte man für die Einführung der Todesstrafe eine Änderung des Grundgesetzes, also eine Zweidrittelmehrheit. Zweitens ist die Bundesrepublik durch internationale Vereinbarungen an rechtsstaatliche Grundsätze gebunden. Drittens sind Abgeordnete mindestens so anfällig für Populismus und dazu für Bestechung, was wir bei der direkten Demokratie nicht hätten. Und viertens, schauen Sie sich die Schweiz oder Uruguay an, mit ihren Volksabstimmungen. Das sind die demokratischsten Staaten ihrer Region.
Kleine Länder sind einfacher zu regieren. Hier ginge das nicht.
Doch, durch Dezentralisierung. Aber während der Corona-Krise wurden die Ministerpräsidenten entmachtet und der Föderalismus praktisch zu Grabe getragen. Pure Machtpolitik des Kanzleramts. Und die Kaste der Berufspolitiker hat willig mitgespielt.
Jetzt wollen Sie mir wahrscheinlich die Schuld an der Pandemie geben.
Nicht an der Pandemie, aber an den repressiven und teilweise absurden Maßnahmen, die Millionen in Armut gestürzt haben. Es war nicht das erste Mal, dass ein neuer Virus auftauchte. Aber dieses Mal erklärten Sie das Problem zur Chefsache und plusterten sich als Macher auf, statt es in die Hände von denjenigen zu legen, die davon etwas verstehen, nämlich den Ärzten. Statt medizinischer Schwarmintelligenz machten die Berufspolitiker Wirtschaft und Menschen platt. Nur um ihrem Wahlvolk vorzumachen, dass sie dem Problem gewachsen sind.
Seien Sie still. Sie wissen doch gar nicht, welche Ängste ich ausgestanden habe.
Ängste?
Klar. Sämtliche Fachleute erklärten anfangs, dass das neue Virus zwar hoch ansteckend sei, aber dass ein intaktes Immunsystem mit ihm fertig würde. Intaktes Immunsystem? Wir fürchteten, dass sofort Forderungen nach Tempolimit und dem Verbot von Pestiziden kommen würden.
Von den Grünen?
Unsinn. Die wollen an die Fleischtröge. Aber leider gibt es noch diese Öko-Nörgler, die wir nicht im Griff haben. Die hätten mit dem dicken Finger auf unseren Andi Scheuer und Co. zeigen können. Zum Glück konnten wir die öffentliche Diskussion in unsere Bahn lenken.
Ja, selbst gestandene Linke flüchteten sich während des Lockdowns unter Muttis Rock.
Da sehen Sie es. Ich bin vielleicht korrupt und unfähig, aber das kleinere Übel. Und es interessiert mich auch nicht, ob Sie mir, Ihrem Vertreter, vertrauen oder nicht. Ich bin alternativlos.
Das war das unbedingte Interview der Woche. Gesprochen haben die Autorin Gabi Weber und Bengt Kienem. Wenn Sie unabhängigen Journalismus und scharfe Zungen schätzen, spenden Sie bitte über PayPal gabi.weber@gmx.net.